Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich spirituelle Gesundheit für euch. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, das innere Kind und wie du dieses heilen kannst. Hierfür habe ich die Expertin schlechthin eingeladen. Susanne Hühn ist spirituelle Lehrerin, Autorin und Seminarleiterin und beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit dem inneren Kind. Sie hat über 50 Bücher geschrieben, hält Vorträge und berät darüber hinaus Therapeuten zu dem Thema. Mir ist vor ein paar Jahren das erste Mal eines ihrer Bücher aus dem Bücherschrank meiner Eltern in die Hände gefallen. Und vor 1,5 Jahren haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Heute ist sie in meinem Podcast. Ich würde sagen, das ist doch einfach verrückt. Liebe Susanne, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst.
Hallo du Liebe, das freut mich ja von ganzem Herzen, dass ich aus dem Bücherschrank deiner Eltern gefallen bin. Wie schön. Ja, ich danke dir wirklich sehr und freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch und erzähle wirklich unglaublich gerne was zum inneren Kind und zur Heilung ganz im Allgemeinen. Ich danke dir sehr für deine Einladung.
Danke, dass du da bist. Ich habe ja gerade erwähnt, dass du dich ja schon seit über 20 Jahren mit dem inneren Kind beschäftigst. Wie bist du denn selbst zu diesem Thema gekommen? Also was ist so deine persönliche Geschichte mit dem inneren Kind?
Meine Geschichte. Also meine Geschichte ist, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich 5 war. Und ich bin dann ohne meine Mutter aufgewachsen, bei meinem Vater und bei einer, also das Wort ist jetzt blöd, aber ich sag's mal trotzdem, Stiefmutter. Ja, das Wort ist blöd. Und ich habe da eine Essstörung entwickelt. Und habe das aber natürlich, ne, wie man das halt so macht als Kind und dann als Jugendliche, verdrängt. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Physiotherapeutin. Und in dieser Zeit fing das an, dass ich mich sehr, sehr für Psychologie interessiert habe und immer mehr merkte, ich habe wirklich ein Problem, nämlich eben diese Essstörung. Und dann fing ich an, Selbsttherapie zu machen und kam da, ohne da jemals was davon vorher gehört zu haben, sehr, sehr schnell auf das innere Kind, und zwar über eine Übung aus der Gestalttherapie, diese Übung mit dem leeren Stuhl, ja? Mhm. Wo du zwei Stühle einander gegenüberstellst und du setzt dich hin und dir gegenüber sitzt dann eben irgendjemand und da saß dann eben das innere Kind. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und so kam ich durch eine eigene Not und dann aber auch sehr, sehr schnell durch die Arbeit mit Klienten darauf, dass dieser innere Anteil ganz besondere Beachtung braucht. Und als ich dann anfing, Bücher zu schreiben, hat sich das immer wieder in den Vordergrund geschoben, dass das innere Kind, egal welche Technik du auch anwendest, um was zu heilen, ja, einfach ganz, ganz wesentlich ist. Denn wenn das nicht geheilt ist oder bei dir in guten Händen ist, dann therapierst du so immer außenrum, ja, so drumrum. Mhm. Und deshalb fing ich dann irgendwann an, mich darauf zu spezialisieren. Dazu kommt, ich bin Aszendent Krebs. Ich kann im Prinzip gar nicht anders, als mich mit dem inneren Kind befassen. Also es hat wirklich auch was mit Berufung zu tun, muss ich etwas sagen. Mhm.
Was heißt denn Aszendent Krebs jetzt in dem Fall?
Aszendent Krebs bedeutet, wenn du Aszendent Krebs hast, dann hast du ein großes Mutterthema. Ja? Gleichzeitig sind die Menschen mit einem Aszendent Krebs einfach wirklich sehr dafür prädestiniert, sich diese ganzen Mutterthemen anzuschauen. Das gehört quasi dann zum Aufgabenpaket mit dazu, dich um das Mutterthema zu kümmern. Und das Sternzeichen Krebs geht einher mit dem Mond. Und der Mond steht in der Astrologie fürs innere Kind. Da befasse ich mich gerade ein bisschen mit, weil ich es gerade total spannend finde. Wo steht denn im Horoskop das innere Kind? Ne? Da kann man nämlich dann auch wieder ganz viel einfach für sich selbst rausfinden. Entschuldige bitte, mich berührt es immer so, diese innere Kindarbeit, weil ich immer wieder erlebe, auch aus eigener Not, was es für einen Unterschied ergibt, ob du aus diesem verletzten, nach Liebe suchenden oder auch schmerzvermeidenden Anteil heraus handelst oder ob da wirklich der Erwachsene steht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Pippi Langstrumpf. Die Leute sagen immer zu mir, ja, ich will gar nicht erwachsen werden, ich will ja bleiben wie Pippi Langstrumpf. Und dann erkläre ich immer, was ist denn das Besondere an Pippi Langstrumpf? Warum ist sie denn in der Lage, sich die Welt zu machen, wie sie ihr gefällt? Frage ich jetzt mal dich, warum kann sie das?
Ja, ich denke, weil sie so mit einer gewissen Leichtigkeit das Leben auch nimmt, oder?
Nee, weil sie unabhängig ist. Sie hat einen Koffer voller Geld und sie ist stark wie 10 Männer. Sie ist unabhängig, ja? Im Gegensatz zu einem Kind. Das innere Kind ist eher wie Annika, ja? Abhängig. Aber dieser Koffer voller Geld und dieser starke Körper plus der Südseekönig und die Mama im Himmel, also durchaus auch Kräfte, von denen sie weiß, die wachen über mich, das ist, was Pippi Langstrumpf dazu befähigt, sich ihr Leben so einzurichten, wie sie das möchte. Und das ist Erwachsensein. Das sind die Attribute von Erwachsensein, diese Unabhängigkeit und sich deshalb genau alles gestalten zu können, wie du es haben willst, weil du mit den Konsequenzen auch umgehen kannst, ja? Sie kann mit den Konsequenzen umgehen, denn sie ist stark und sie ist finanziell unabhängig. Sie hat ein Haus, sie hat sogar Tiere, um die sie sich kümmert.
Ja.
Das ist der innere Erwachsene, der das kann. Deshalb ist Pippi Langstrumpf alles andere als ein Kind. Ja? Und genau darum geht's. Werde wie Pippi Langstrumpf, indem du lernst, unabhängig zu werden und deinen inneren Erwachsenen zu stärken, damit der sich dann ums innere Kind kümmern kann. Das ist das so die Essenz meiner Arbeit.
Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Jetzt wollte ich aber am Anfang nochmal kurz fragen, dein neues Buch heißt ja, jede Wunde lässt sich heilen. Stimmt das denn? Lässt sich jede emotionale Wunde, die wir uns im Laufe unseres Lebens zuziehen, heilen?
Wir reden ja hier ehrlich, gell? Ich verstehe, dass Gräfe und Unser diesen Titel haben will. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das Wort heilen sagen. Denn es gibt Wunden. Ich gebe wirklich viele Seminare. Wirklich. Und gebe da mein Bestes. Und das sind Leute, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in Therapie sind. Ich denke nicht, dass sich wirklich jede emotionale Wunde heilen lässt. Gleichzeitig aber bin ich zutiefst davon überzeugt, wenn man sich selbst zuwendet und eben diese Techniken anwendet, die ich zum Beispiel in dem Buch auch geschrieben habe, also wenn man fürsorglich mit sich selbst umgeht, dann darf man und kann man in Frieden kommen mit all dem, was war, fürsorglich mit sich umgehen, ja, und innerlich dadurch freier werden, gelassener werden. Und dann sind diese Wunden nicht mehr ständig der Trigger, den du im Außen vermeiden musst. Und das glaube ich sehr, dass das möglich ist, wenn man eine gewisse Art hat, also eine gewisse Bereitschaft hat und auch eine gewisse Kraft hat, sich diesen Dingen dann auch tatsächlich zu stellen. Jede Wunde lässt sich heilen, da würde ich vielleicht sogar noch sagen, ja, aber nicht jeder kann das. Das ist mir wichtig.
Das heißt, es hat auch mit der inneren Bereitschaft zu tun, inwieweit bin ich offen, auch mich der Sache zuzuwenden, ne?
Wie weit bin ich offen, mich der Sache zuzuwenden? Wie viel Resilienz habe ich? Wie viel Widerstandskraft habe ich? Wie viel emotionale und auch überhaupt psychische Stärke habe ich? Wie bin ich kognitiv eingestellt? Bin ich überhaupt in der Lage, so hin und her zu schalten zwischen den verschiedenen Gehirnteilen, dass ich Selbstfürsorge ausüben kann? Ja? Also es ist auch so eine gewisse Fähigkeit, die man braucht, um überhaupt diese Selbstheilungstechniken anwenden zu können. Das muss man schon auch dazu sagen. Aber die Leute, die uns hören, die haben das natürlich, sonst würden sie sich ja dafür gar nicht interessieren.
Ja, das stimmt. Okay, du erklärst ja auch, dass es erstmal im ersten Schritt wichtig ist, die eigenen emotionalen Wunden zu erkennen. Woran merke ich denn, dass ich da eine emotionale Wunde habe?
Also eine emotionale Wunde merkt man daran, dass man um bestimmte Themen immer wieder einen großen Bogen macht. Entweder da irgendwie aggressiv wird oder einem das nervt oder man sehr müde wird. Man merkt es daran, dass man in seinem Leben nicht so frei agiert, wie man das gerne würde. Ja, also dass du zum Beispiel jetzt mal so ein Beispiel, das ganz viele bringen, du möchtest gerne Rede halten, bist aber irgendwann mal beschämt worden, als du frei geredet hast. Und deshalb traust du dich das nicht mehr. Also wirst du aus Gründen, die du eigentlich selber gar nicht so genau verstehst, vermeiden, eine Rede zu halten und beschneidest dich dadurch vielleicht sogar in deiner Karrierechance. Also alte Verletzungen zeigen sich auch sehr, sehr oft über körperliche Beschwerden, über Stresssymptome. Darüber zum Beispiel, dass du ständig wechselnde Beziehungen hast oder überhaupt gar keine Beziehung hast, dass du im Job nie so richtig Fuß fassen kannst. Also dass du einfach merkst, irgendwie bin ich nicht in meiner Kraft. Und wenn du so gar nicht in deiner Kraft bist, dann kannst du davon ausgehen, dass etwas in dir unglaublich viel Energie braucht. Und es sind meistens verdrängte, alte, emotionale Erfahrungen und eben dadurch, dass sie nicht verarbeitet wurden, dann auch Wunden. Daran erkennt man das.
Du arbeitest ja schon sehr lange mit dem inneren Kind. Jetzt mal für alle, die das Thema inneres Kind noch nicht so gut kennen, was genau ist denn das innere Kind?
Ja, letzten Endes ist das innere Kind einfach ein Gehirnteil, nämlich das sogenannte limbische System, das sogenannte Emotionalhirn. Und das kann man so erklären. Wenn du als Kind auf die Welt kommst, als Baby, dann ist dein, ich sag mal, präfrontaler Kortex, also so dieses Gereifte, ne, wo du klar denken kannst, analysieren kannst, ist noch gar nicht gereift. Und es ist vor allem noch überhaupt nicht verbunden im Gehirn, so mit dem Stammhirn. Das heißt, du kommst auf die Welt und bist erstmal ein sehr bedürftiges, wahrnehmendes, abhängiges und emotionales Wesen. Kann man sich das vorstellen? Genau. Du bist noch nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist denn meins, was ist denn deins. Du beziehst alles auf dich und du bist nicht in der Lage, bewusst auf irgendwelche Kräfte, die du hast, zuzugreifen. Du bist einfach zutiefst davon abhängig, dass deine Umgebung mitkriegt, was du brauchst und dass deine Umgebung in der Lage ist, dir das, was du brauchst, auch zu geben und dass sie dich genügend wertschätzt oder liebt, um das auch zu tun. Ja? Diese maximale Abhängigkeit, die sorgt dafür, dass du, wenn du dazu genötigt wirst, dich irgendwie anders zu verhalten, als jetzt aus dir herauskommt, die sorgt dafür, dass du ein sogenanntes falsches Ich entwickelst. Ja, dieses sogenannte psychologische Konstrukt, in dem du dich einfach anpasst, um nicht zu sterben. Das darf man nicht unterschätzen, wie dramatisch das ist. Kinder sterben, wenn sie nicht versorgt werden und das wissen. Das wissen die. Vielleicht nicht bewusst, aber das Gehirn weiß das. Ja? Und diese ganz, ganz frühen Erfahrungen von ich muss mich anpassen, damit ich gehört werde, oder aber eben auch diese positive Erfahrung, ich werde gehört, ich werde geliebt, so wie ich bin, ja, die machen im Prinzip das innere Kind aus. Das innere Kind, wie ich damit arbeite, ist der bedürftige, emotionale, und das meine ich jetzt im Positiven und auch im Verletzten, ja, auch im Positiven, dieses sehr emotionale, sehr lebendige, sehr neugierige, sehr interessierte an seinem eigenen Wachstum, ja, dieses Ich, dieses Kind, das du damals warst, daraus ist das innere Kind entstanden. Das gibt's nämlich immer noch, diesen Hirnteil. Und wir haben als Kind zwei verschiedene Bestrebungen, und das ist ganz wichtig. Der eine Anteil will verschmelzen, ja, will Symbiose bilden, ist davon mit seinem Leben abhängig, dass er eine Symbiose mit jemandem bildet, eben zum Beispiel mit der Mutter. Zum Heranreifen aber brauchst du den anderen Anteil, der in die Autonomie möchte, der selbstbestimmt und selbstverantwortlich werden will. Eben siehe Pippi Langstrumpf, ja, die ist maximal autonom. Und diese beiden Anteile, die liegen so im Clinch miteinander, wenn man keine Eltern hat, die einem das eine und das andere bieten, nämlich auf der einen Seite totale Fürsorge, wenn du es brauchst, auf der anderen Seite aber eben auch die Freiheit, dich zu entfalten, wie du es möchtest. Und all diese Konflikte, all diese Gefühle, auch die Vermeidungstaktiken, die daraus entstanden sind und selbstverständlich sämtliche Potenziale, die du als Kind hattest, das ist alles immer noch da. Und weil es aber im limbischen System ist, heißt hinten, nicht im Stammhirn, aber im Hinterkopf, in einem sehr alten Gehirnteil, ist es irrational und emotional. Kann man sich das vorstellen?
Heißt es dann, dass in bestimmten Situationen, wo viel Emotionalität ist, diese ganzen Erinnerungen, diese ganzen Sachen dann wieder hochploppen?
Es heißt vor allem, dass du immer dann, wenn du Stress hast, sofort ins limbische System hineinkippst, weil das ein älterer Gehirnteil ist und der ist stärker. Wenn du heranreifst, dann reift die sogenannte präfrontale Kortex und da bist du in der Lage zu unterscheiden, was bist denn du, was bin denn ich. Du bist in der Lage, auf deine Ressourcen zurückzugreifen, analytisch zu denken, zu abstrahieren, das heißt auf der Metaebene auch mal über etwas nachzudenken. Ja? So, ich höre das manchmal, dass so eine Mutter zu ihrem zweijährigen Kind sagt, ich habe dir von vornherein gesagt, wenn du da rumquengelst, gibt es keine Schokolade, irgendwie sowas, ne, im Laden. Ich denke, das Kind ist überhaupt nicht in der Lage, diesen Zusammenhang auch nur zu verstehen, geschweige denn sich entsprechend zu verhalten, also den Rückschluss daraus zu ziehen, wenn ich das mache, dann hat es die und die Konsequenz, das können Kinder nicht. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn du innere Kindarbeit machst, dann übst du auch in Stresssituationen mit deinem Bewusstsein im Erwachsenen-Ich zu bleiben. Das Erwachsenen-Ich zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Lage ist, auf eine ganz gesunde Weise vernünftig zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben, selbstfürsorglich zu bleiben, ja? Mhm. Und eben nicht im Affekt, in der Schmerzvermeidung, im Kämpfen um Liebe nach außen zu agieren.
Wie entstehen denn dann die Verletzungen von dem inneren Kind? Also du hast ja gerade gesagt, wir sind ja als Kind so abhängig von den Eltern. Wie entsteht dann die Verletzung?
Immer dann, wenn du als Kind nicht gesehen wirst und nicht gehört wirst, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder wenn sie in Frage gestellt werden. Oder, das ist auch sehr, sehr häufig, wenn du zwar deine Bedürfnisse erfüllt bekommst, dafür aber auch die Bedürfnisse dann der Mutter oder des Vaters zurückerfüllen musst. Ja? Mhm. Wenn die dir, also ich hab so ein Bild, stell dir mal vor, du hast so ganz, ganz, ganz viele Bedürfnisfäden, ja, so ein bisschen vielleicht wie eine Nabelschnur, ich mache das immer mit Geschenkbändern, da kann man es ganz schön zeigen. Stell dir mal vor, du hast so ein Büschel von, was weiß ich, sagen wir mal 30 Geschenkbändern, ja, so wie so eine aufgefaserte Nabelschnur, ja. Das sind alles deine Bedürfnisse und die stehen nicht zur Verhandlung. Das kann man sich nicht aussuchen, was man braucht und was man nicht braucht, ja, so. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Wärme, nach Nahrung, nach Freiheit, nach einem warmen Zuhause, nach Schlaf und so weiter und so weiter. Wenn jetzt die Eltern herkommen und nehmen dir dieses Büschel, also nehmen dieses Büschel und sagen, das erfüllen wir dir, ja, dann wächst du heran und alles ist super. Wenn aber jetzt die Eltern kommen und sagen, also das erfüllen wir dir nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das Bedürfnis ist ja wohl sowieso total absurd und so weiter, dann passiert im Kind Folgendes, du lernst, irgendwas stimmt nicht mit deinen Bedürfnissen. Und du lernst, dich entweder anzustrengen, damit sie doch noch erfüllt werden, oder du lernst, dich von ihnen abzuspalten. Ja? Je nachdem, wie du gestrickt bist und je nachdem, um welche Bedürfnisse es sich handelt. Ja? So die lebensnotwendigen Bedürfnisse, da lernst du natürlich nicht, dich von abzuspalten. Da wirst du lernen, dich anzustrengen, indem du öfter lächelst. Ja? Oder weniger schreist oder was immer eben nötig ist, damit du deine Eltern wieder ins Boot holst. Du bist als Kind ständig dabei, deine Eltern im Boot zu halten, wenn sie da nicht freiwillig drin bleiben. Ja? Und weil du als Kind ja nicht unterscheiden kannst, was hat denn mit mir zu tun und was nicht, entwickelst du als Kind Ideen über dich aufgrund deiner äußeren Umgebung. Wenn also als Kind deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann glaubst du von dir, irgendwas wäre mit deinen Bedürfnissen falsch oder du wärst es nicht wert, dass sie erfüllt werden. Du kommst nicht auf die Idee als Kind, dass vielleicht mit der Mutter oder dem Vater was nicht stimmt. So abstrakt kannst du noch gar nicht denken.
Okay. Das heißt, Kinder sind sozusagen der abhängige Teil in dem ganzen System. Je nachdem, wie die Eltern sind, entwickelt sich dann auch das innere Kind.
Zutiefst. Zutiefst. Man darf nur nicht vergessen, die Eltern haben ja auch ein inneres Kind. Ja? Und wenn da jetzt nicht die erwachsene Frau steht, die liebevoll Mutter sein kann, sondern eben auch das innere Kind, das genauso bedürftig ist und das jetzt versucht, da Mutter zu sein, ja, dann ist es ja klar, dass sie diese Verletzungen gerade eben weitergibt. Denn auch das innere Kind der Mutter versucht ja letzten Endes nur, es wieder ihrer eigenen Mutter recht zu machen. Komm, gib doch der Oma ein Küsschen. Ja? Wahnsinn.
Das heißt, da werden auch so über Generationen dann Sachen auch weitergetragen häufig.
Absolut, absolut. Das Verrückte ist, das weiß man durch die Familienaufstellungen, es werden sogar Sachen weitergetragen von Menschen, die das Kind selber gar nicht kannte. Und es werden Sachen weitergetragen, die der Familie gar nicht bekannt sind. Das ist so, als ob so ein, das nennt man ein wissendes Feld, ja? Wie so ein Feld, so ein Energiefeld, in dem diese ganzen Themen, die so eine Familie hat, gespeichert sind und das Kind trägt die.
Ist es dann auf so einer energetischen Ebene oder wie wird das gespeichert?
Es wird zum Teil sogar in der DNA gespeichert. Man weiß unterdessen, das kann man nachweisen, dass traumatisierte Menschen, da passiert irgendwas in der DNA, da wird irgendeine bestimmte Peptidkette kürzer. Und die nachfolgenden Generationen, das kann man wirklich nachweisen, haben dann in der DNA bestimmte Eiweißverbindungen sind dann anders. Mhm. Nach ein paar Generationen verliert sich das auch wieder, aber es werden tatsächlich Traumen weitervererbt. Also wirklich, jetzt nicht nur energetisch, ja, das sowieso, sondern auch tatsächlich physisch und körperlich. Das finde ich total krass, dass man wirklich in der DNA sehen kann, da waren die Eltern und die Großeltern traumatisiert und das Kind kriegt dann diese Traumen wirklich weiter vererbt. Das heißt nicht zwingend, dass es da dann unbedingt total drunter leiden muss. Und es heißt vor allem auch nicht, dass man da nicht drüber hinwegkommt. Deshalb machen wir das ja alles. Ja? Mhm. Aber ja, die Familiengeschichten werden weiter vererbt.
Mhm. Ja, in jeder Hinsicht. Ist total spannend.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es zeigt, wie unglaublich wichtig das ist, dass wir uns um unser inneres Kind kümmern. Tun wir das nämlich nicht, dann agieren wir einfach unbewusst. Weil das innere Kind kannst du nicht wegdiskutieren. Das kannst du zwar wegsperren, ja, aber dann wirkt es halt von hinten durch die kalte Küche unbewusst. Mhm. Weil es einfach ein Gehirnteil ist, das darf man nicht vergessen. Ja? Man kann das romantisieren. Und sagen, ja, das Kind im Manne oder dann kriegt mein Kindchen, halt mein inneres Kind mal ein Erdbeereis. Ja, kann man machen, ja. Aber worum es in Wirklichkeit geht, ist, dass wir ein zutiefst ungehütetes Wesen in uns haben, das eine höllische Angst davor hat, verlassen zu werden und das eine Angst davor hat, zu sterben, wenn es nicht gehört wird. Und das wird alles tun, was in seiner Macht steht und nutzt dazu auch die Erwachsenenmethoden, ja. Mhm. Um ja doch gehört zu werden. Und das kennen wir, dass wir in der Beziehung nicht wirklich auf Augenhöhe mit dem anderen sind, sondern letzten Endes um seine Liebe betteln, ja? Uns total verbiegen, damit wir da geliebt werden. Co-abhängig werden bedeutet, dass wir es dem anderen wirklich recht machen, damit wir von ihm nicht verlassen werden und dafür verlassen wir uns dann selber, ja? Das sind alles innere Kindgeschichten. Hm. Deshalb ist es wirklich, wirklich wichtig, wenn du Gerade wenn du auf deinem Entwicklungsweg bist, vor allem wenn es dann auch noch ein spiritueller ist, ja, dass du irgendwann anfängst, dich da um diese nicht gesehenen inneren Anteile zu kümmern. Ja, um diese Anteile, die, wenn man sie nicht sieht, umso stärker werden. Mhm.
Und wenn ich jetzt weiß, okay, mein inneres Kind hat ein Thema, ich weiß es nicht, vielleicht hast du auch ein Beispiel mit so einer bestimmten Sache, was mache ich denn dann in so einer Situation, wenn ich merke, oh Gott, jetzt mache ich schon wieder das?
Also, angenommen zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel, du arbeitest abends immer viel zu lang. Und jeden Morgen sagst du dir, also heute sag ich meinem Chef oder meiner Chefin, um 5 gehe ich, wie es im Vertrag steht. So, Ausnahme jetzt nicht, wenn wirklich mal Not am Mann ist, aber das ist eben jetzt mal die Regel. So, und jeden Abend um 16:30 kriegst du noch irgendwelche Unterlagen auf den Tisch geknallt. Und zähneknirschend bearbeitest du die dann, obwohl du genau weißt, das wird wieder spät. Ja? Und dieses Gefühl von Ohnmacht, von ausgeliefert sein, von eben nicht sagen können, was man will, das ist so ein typisches inneres Kind-Thema. Da sitzt dann nicht die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann am Schreibtisch, sondern da sitzt im Prinzip ein Kind in einem Business-Kostüm und hat Angst, geschimpft zu werden. Kann man sich vorstellen, oder?
Ja, kann man sich gut vorstellen.
Und wenn ich jetzt aber morgens hingehe, noch bevor ich da überhaupt zur Arbeit gehe und mir bewusst ist, ich habe ein inneres Kind, wenn ich dann in Gedanken zum Beispiel hingehe zu diesem Kind und sage ihm, Schätzchen, du musst da gar nicht mit. Du bleibst einfach zu Hause. Oder, ich nenne das immer Zaubergarten, du gehst an einen sicheren Ort in meinem Inneren, das machen wir gleich, da reden wir gleich nochmal drüber. Wenn ich also ganz bewusst sage, Kleine, du musst da gar nicht hin, das mache ich die Große. Und ganz bewusst als die Erwachsene zur Arbeit gehst, dann kannst du abends sagen, ich sehe ihre Not, ich weiß, es muss gemacht werden, es ist aber wichtig, dass ich jetzt nach Hause gehe und ich kümmere mich zum Beispiel dann gleich morgen früh drum oder sowas. Ja? Weil du dann nicht diese Angst hast, abgelehnt zu werden. Vielleicht hast du die auch, aber nicht in diesem existenziellen Ausmaße, wie das innere Kind es hat. Also immer dann, wenn du Verantwortung übernimmst, und das tust du ja auf jeden Fall, wenn du Eltern bist, und das tust du auf jeden Fall, wenn du im Beruf bist, immer dann, wenn du Verantwortung übernimmst, ist es ganz wichtig, dass ganz bewusst der Erwachsene da steht und nicht das innere Kind. Und wenn du erlaubst, zeige ich da mal so ein Bild.
Ja, gerne.
Ja, stellt euch mal so eine Matruschka-Puppe vor. Das sind diese russischen Puppen, wo so in dieser größten Puppe noch 10 kleinere sind, ja? So, kann man sich vorstellen. Als Baby bist du die kleinste innere Puppe. Du wächst ein bisschen heran, kannst jetzt schon ein paar Sachen, dann legt sich die nächste Puppe um dieses kleine Püppchen drumherum. Wenn du wieder weiter heranreifst, ein Jahr älter wirst oder so, dann legt sich die nächstgrößere Puppe drumherum. Und wenn alles glatt läuft, dann legt sich immer die nächstgrößere Puppe um die anderen. Ja? Und dann bist du irgendwann erwachsen und groß und alle Püppchen sind innen und du bist ausgefüllt mit dir selber. Du bist quasi eins mit dir, ausgefüllt. So. Jetzt stell dir aber bitte eine Situation vor, du bist, was weiß ich, ein halbes Jahr alt oder ein Jahr alt und irgendwas passiert, das dich wirklich schockt. Und das geht bei einem Kind relativ schnell, je nachdem, wie groß die Resilienz ist. Aber das kann schnell gehen. Dann ist es so, als ob sich ein Anteil von dir abspaltet. Und dann wird eins dieser kleinen Mini-Püppchen nicht mehr mit nach innen genommen, sondern nach außen gesetzt und bleibt wie in dieser Situation stecken. Mhm. Kann man sich das vorstellen?
Ja.
Ja? Mhm. Dann steckt also eins dieser kleinen Püppchen plötzlich irgendwo fest. Und dann passiert es wieder. Und dann steckt das nächste Püppchen in einer anderen Situation fest. Und so hast du überall diese kleinen Püppchen verteilt. Mhm. Du wächst heran, aber die sind nicht mehr innen, sondern irgendwo außen und stecken immer noch fest. Mhm. Und dann bist du zwar irgendwann groß, aber diese ganzen inneren Püppchen fehlen. Das heißt, du fühlst dich leer, weil du es nämlich auch bist. Und immer dann, wenn im Außen irgendwas passiert, dass eins dieser Püppchen an die emotionale Situation berührt, in der sie sich gerade befinden, meldet sich das zu Wort und sagt, Moment mal, hier stehe ich noch. Hier ist noch mein Schmerz. Mhm. Hier ist noch meine Angst. Bitte einmal um mich kümmern.
Mhm. Ja? Also ist es dann so eine Chance, eigentlich die Puppe wieder einzusammeln, sozusagen?
Absolut. Und meine Arbeit geht so, wenn du merkst, du kommst in Nöten, zum Beispiel, weil du eben abends nicht Nein sagen kannst, ja? Dann machst du so, ich arbeite sehr gerne mit inneren Reisen, weil ich das einfach gut kann, aber natürlich gibt es da auch andere Möglichkeiten. Ich sage dann immer zu meinen Klienten, jetzt bitte mal dieses innere Kind, das da gerade berührt wird, ja, bitte mal darum, dass dir das die Situation zeigt, wo du diese Ohnmacht kennst. Mhm. Also wir führen den Menschen zurück zu dem Schmerz, um den es in Wahrheit geht. Oder um die Angst, also zu der Angst, um die es in Wahrheit geht, je nachdem, was es eben ist. Oder Kränkung oder Verlust. Ja, kann man sich das vorstellen?
Meistens ist es ja sozusagen, ist es ja dann nur, also es ist ja nicht die aktuelle Situation, sondern eigentlich eine ganz alte Situation, an die man nur erinnert wird, ne?
Ja, an die man nur erinnert wird, klingt jetzt so, an die ein Teil, in der ein Teil immer noch feststeckt.
Oder so,
würde ich das, so würde ich das bezeichnen, ja? Du wirst an einen Teil von dir selber erinnert, der da immer noch ganz akut in Not ist.
Ja.
Ja? Ja. Und was wir dann machen ist, wir gehen dahin zurück in die Situation, ja, in diese Notsituation als Kind und dann gehen wir als Erwachsene mit dazu. Mhm. Ja? Du bist dann also zweimal da, als das Kind von damals und dein erwachsener Anteil ist mit da. Und dann retten wir das Kind und holen es da raus. Mhm. Ja? Also ich gehe nicht hin zu dem Kind und sage ihm, guck mal, du bist doch jetzt schon groß, du kannst es doch jetzt, ne? Das war doch alles nicht so schlimm, sondern mir ist es ganz, ganz wichtig, dass der Erwachsene, der du bist, zurückgeht in die Situation und das Kind da wirklich ernsthaft rausrettet. Also das tut, was damals niemand getan hat, nämlich dieses Kind zu retten. Mhm. Und diese Selbstrettung, da erlebe ich wirklich Wunder. Weil dann bekommst du endlich die Information, ich bin es wert, gerettet zu werden. Es ist jemand da, der mich rettet. Ich bin nicht mehr alleine. Die Situation wird dadurch wirklich aufgelöst, dass du die Kleine, die da immer noch feststeckt, dieses kleine Püppchen, die da immer noch feststeckt, wirklich rausholst und ihr sagst, als der oder die Große, die du bist, ich bin jetzt da.
Mhm. Hm? Man ist dann sozusagen der Elternteil für sich selber, den man damals gebraucht hätte.
Du bist der Mensch, den du damals gebraucht hättest. Mhm. Und da gibt es auch diesen Spruch, was wäre, wenn es nur darum geht, zu dem Menschen zu werden, den du als Kind so sehr gebraucht hättest. Und der berührt mich zutiefst. Und genau, du bist genau der Verbündete, den du als Kind damals nicht hattest.
Mhm. Hm? Ja, das ist ein schönes Bild, ja.
Gell? Und wenn du heute der Verbündete für das Kind von damals bist, wirklich zurückgehst in die Situation, das klingt vielleicht für einige, wie wir wühlen in der Vergangenheit, aber nein, das ist keine Vergangenheit. Mhm. Es gibt in der Amygdala, im Angstzentrum, keine Zeit. Wenn da immer noch ein Teil von dir steht, ist es nach wie vor Gegenwart.
Mhm. Ja? Ja, es wirkt ja immer noch im Heute, ne? Und dann ist es ja immer noch relevant.
Das ist der Punkt. Es wirkt noch im Heute, also ist es relevant. Ja? Ja. Denn das, was vergangen ist, hat auf das Heute auch keinen Einfluss mehr. Hat es heute noch einen Einfluss, ist es noch nicht vergangen. Ganz einfach. Ja? Das heißt, wir gehen quasi auf der Zeitachse, aber nicht auf der, ne, also auf der Zeitachse zurück, dahin, wo dieses Trauma, diese Verletzung passiert ist, und geben dem Kind das, worauf es seit 50 Jahren wartet, nämlich Schutz und Hilfe, und holen es da raus. Und ich habe dann immer so einen inneren, sicheren Ort. Der ist ein bisschen anders als der sichere Ort, den man als Erwachsener so hat. Ne? Das kennen ja die meisten. Ne? Du gehst so, was weiß ich, durch eine wunderschöne Landschaft und hast da eben deinen sicheren Ort. Der sichere Ort für das innere Kind hat noch ein paar zusätzliche Attribute. A, ist dort eine Kraft, die das Kind beschützt, ja? Weil ich lasse mein Kind nicht alleine, auch nicht in meinem Inneren. Hm? Mhm. Ist eine Kraft, die das Kind beschützt. Und es hat dort einfach Tiere zum Spielen und ist eben dort nicht alleine. Ja? Mhm. Das heißt, ich hole das Kind aus der Situation raus, bringe es nach innen in den Zaubergarten. Ich nenne den Zaubergarten, weil der immer anders aussehen darf. Ja? Und da weiß ich, da ist dann, bei mir ist es ein Engel, ne? Weil ich einfach, Kinder glauben an Engel, das hilft dann. Ne? So. Oder eben irgendein kraftvolles Wesen, dem du vertraust, in dem vor allem dein inneres Kind vertraut. Und das passt dann auf das Kind auf. Das heißt, ich rette das zwar, aber es gibt dann durchaus Kräfte in mir, die sich dann auch noch weiter drum kümmern.
Mhm. Du hast ja auch ganz tolle Meditationen in deinen Büchern, also zum Beispiel in dem Buch Die Heilung des inneren Kindes, mhm. Da hast du ja auch ganz viele verschiedene Meditationen, die man dazu machen kann, ne?
Ja, ganz viele. Und ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Meditations-CDs, damit man dann die Meditation auch wirklich hören kann und sich da dann noch viel tiefer reinfallen lassen kann. Ja, ich habe Meditations-CDs, ich habe auch einen Online-Kurs, mit dem man das lernt. Man kann selbstverständlich auch einfach bei mir Kurse zum inneren Kind machen. Ich halte das für unglaublich wichtig, dass wir lernen, mit diesem so sehr verletzlichen Anteil liebevoll umzugehen.
Mhm.
Okay. Ja, ihn wirklich in uns zu beschützen.
Ja. Ja, das ist echt eine ganz wertvolle Arbeit. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja vorhin auch was von dem inneren Erwachsenen erzählt. Ist es dann die Person, die sozusagen das Kind in dieser Situation dann beschützt? Oder ist es nochmal jemand anders?
Die vielen verschiedenen Inneren. Ja. Also, der innere Erwachsene ist für mich im Prinzip zusammengefasst alles, was selbstbestimmt, selbstverantwortlich ist. Handeln kann.
Mhm.
Auch wieder ein Gehirnteil, die präfrontale Kortex. Und es ist einfach der Anteil, der im Außen wirklich in der Lage ist, sein Leben zu meistern, aber nicht indem er sich anpasst, sondern indem er in der Lage ist, die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen. Erwachsen bist du für mich dann, wenn du in der Lage bist, die Konsequenzen deiner Entscheidungen auch wirklich, wirklich zu tragen.
Mhm.
Und dieser Anteil ist es, der das innere Kind dann rettet. Wobei, da könnte man es jetzt dann noch ein bisschen aufsplitten. Ja, wir haben ja viele verschiedene Aspekte. Da könnte man auch sagen, das ist vielleicht auch dann die innere Mutter oder der innere Vater. Ja, dann ist noch mal ein bisschen eine emotionale Komponente mit dabei. Aber auf jeden Fall muss es von einem Anteil kommen, also aus dem inneren Erwachsenen, der eben auch wirklich in der Lage ist, sich dann zu kümmern. Und vor allem auch, stelle bitte vor, dein Klient oder du bist in der Situation, wo jetzt die Eltern dem Kind wirklich Unrecht getan haben. Ja? Man kann nicht davon ausgehen, dass die Eltern immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Ich arbeite viel mit missbrauchten Frauen. Das möchte ich denen nicht sagen. Deine Eltern haben dein Bestes gegeben. Ja?
Mhm.
Vielleicht war es tatsächlich nur das Beste, aber gut. Ja?
Ja.
Das heißt, wir gehen zurück in die Situation, in der das Kind wirklich in Not ist. Nicht einfach nur ein bisschen geschimpft wird, sondern ernsthaft in Not ist. Ja?
Mhm.
Und dann musst du in der Lage sein, das Kind rauszuholen und du musst in der Lage sein, es vor den Eltern zu schützen und den Eltern auch zu sagen, das werde ich nie wieder erlauben. Das heißt, du brauchst wirklich einen erwachsenen Teil, der weniger emotional ist, der keine Angst hat, sondern der einfach weiß, egal was ist, ich kann das halten. Ich bin groß und stark und stabil. Das ist der innere Erwachsene.
Mhm. Das ist dann sozusagen der Teil, der, also der Verstandesteil, der weiß, ich bin jetzt nicht mehr klein, ich bin erwachsen und ich kann sozusagen meinem inneren Kind helfen.
Der Verstand ist ein Aspekt davon.
Mhm.
Da gehören noch ein paar andere Aspekte dazu. Nämlich wirklich diese tiefe Fähigkeit, egal was ist, bei mir bleiben zu können.
Mhm.
Man kann seinen eigenen inneren Erwachsenen ganz, ganz, ganz gut spüren mit einer Übung. Ich finde es immer sehr schwierig, wir reden drüber ganz gut.
Mhm.
Aber man kann es so schwierig erklären, wenn man es nicht fühlt.
Mhm.
Die Übung ist wieder die gleiche wie die mit dem leeren Stuhl. Du stellst einfach zwei Stühle einander gegenüber. Auf den einen setzt du dich, ganz normal, ja, wer du halt bist. Mhm. Und dann stellst du dir mal vor, auf dem Stuhl dir gegenüber säße der erwachsenste, heißt reifste Anteil deiner selbst.
Mhm.
Erwachsensein ist für mich nicht dieses Konstrukt, das funktioniert in der Gesellschaft, sondern das wirklich echte, herangereifte, selbstbestimmte, selbstverantwortliche Ich. Ja?
Mhm.
Das sitzt dir gegenüber. Und dann setz dich einfach mal auf diesen Stuhl des Erwachsenen-Ichs. Und dann wirst du sofort merken, wie du dich aufrichtest, wie du viel klarer denken kannst, viel weniger emotional bist, ohne deshalb im Kopf zu sein. Du bist einfach nur sehr viel präsenter und stärker.
Mhm.
Das ist der innere Erwachsene.
Mhm. Das heißt, in dieser, also wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, dann könnte ich diese Übung genauso machen. Ich stelle zwei Stühle gegenüber und denke mir, oh, mein Problem, ich denke da dran und dann setze ich mich auf den anderen Stuhl, gehe bewusst in diese Rolle und dann bekomme ich auch dadurch mehr Klarheit.
Und dann fragst du den mal, was würde denn der erwachsenste Anteil in mir tun?
Mhm.
Und dann kriegst du Klarheit über das, was du wirklich willst. Ja?
Ja.
Wenn du dann noch guckst, dass du dein inneres Kind in Sicherheit bringst, dass das nicht agieren muss, sondern dass wirklich der Erwachsene agiert, dann bist du eigentlich in den meisten Situationen auf jeden Fall auf der positiven Seite.
Ja.
Mhm. Also zwei Dinge sind es, die wir zu tun haben, sag ich jetzt mal, ja?
Mhm.
So, um da zu heilen. Das eine ist, bewusst das innere Kind nach innen bringen, in
mhm.
Sicherheit. Ja?
Mhm.
Man kann sich das, ich mach's nochmal, man kann sich das auch so vorstellen. Stell dir bitte vor, du wärst wie ein Haus. Ja? Und wenn wir nicht gelernt haben, im Erwachsenen zu sein, dann ist es immer das Kind, das zum Beispiel nach vorne an die Haustür geht und jeden reinlässt, der was von ihm will, oder gar keinen reinlässt, weil es Angst hat. Ja?
Mhm.
Aber vorne an die Haustür, da muss der Erwachsene hin. Und das Kind muss nach hinten im Garten spielen.
Mhm.
Ja? Das
ja,
heißt,
ein schönes Bild.
Ja, ne? mit dem Haus kann man sich's mhm. gut vorstellen. Weil sonst regelt das Kind dein Leben, egal wie alt du bist und egal wie erwachsen dein Körper aussieht. Sonst geht dein inneres Kind immer nach vorne und muss sich um den ganzen Kram kümmern. Ist damit natürlich völlig überfordert, weil es in Wirklichkeit ja ständig Angst vor Strafe hat. Ständig Angst vor Liebesentzug hat.
Mhm.
Ständig in der Vermeidung lebt. Ja? Wieder verlassen zu werden, beschämt zu werden oder irgendwie sonst was zu werden. Ja? Die Probleme hat der Erwachsene nicht. Warum nicht? Weil der damit umgehen kann. Der sagt, ich bin da selber für mich da. Ja?
Mhm.
Verlass mich halt, ich bin ja da. Ja?
So. Ja.
Das heißt, nochmal zwei Dinge. Das innere Kind muss nach innen. Hm?
Mhm.
Der Erwachsene muss bewusst nach außen.
Mhm.
Ja? Also ich hole mein inneres Kind nach innen. Eben zum Beispiel mit dem Bild von den Puppen,
mhm.
dass ich mir die wirklich einsammle und nach innen bringe. Oder zum Beispiel mit dem Bild, durch das Bild mit dem Haus, dass ich sage, okay, Kindchen, ja, wenn es da vorne klingelt, ne, zum Beispiel kommt ein Brief, zum Beispiel kommt eine Nachricht, zum Beispiel sagt, ich muss mein Gespräch mit Ihnen führen, Frau Meier. Ja, so, heißt, vorne klingelt jemand an der Haustür und will irgendwas von dir.
Hm? Mhm.
Gehst erstmal hin und sagst, so, Kleine, du bitte erstmal nach hinten in den Garten. Ja? Maximal in die Küche, da kriegst du eine heiße Schokolade, aber weiter vor kommst du nicht. Im vorderen Hausbereich ist der Eingang, das Arbeitszimmer und dieses ganze Zeug. Ja, so. Ne, das Kind kommt erstmal nach hinten, da wo es in Sicherheit ist. Du schickst ja auch nicht deine 5-jährige Tochter an die Tür, wenn es klingelt. Ja,
ja
so.
Klar.
Mhm. Und dann rufst du ausdrücklich deinen erwachsensten Anteil und sagst so, und der macht jetzt auf.
Mhm.
Der kann mit allem, was ist, umgehen. Warum? Weil er die Verantwortung für sich übernimmt und deshalb total frei ist.
Mhm.
Warum ist Pippi Langstrumpf so frei? Weil sie mit jeder Konsequenz umgehen kann.
Mhm. Das heißt, du kannst dann auch bewusst vor so einer Situation, angenommen, der Chef sagt, ja, wir müssen mal reden, oder ich weiß, oh Gott, ich habe ein schwieriges Beziehungsgespräch, ja, kann ich auch bewusst davor, also gedanklich mein Kind in die Küche oder in den Garten schicken und den Erwachsenen an die Tür und mich da wirklich auch so gedanklich drauf vorbereiten?
Kann man, sollte man.
Ja, okay.
Ne? Denn wenn man das nicht tut, wenn man das nicht tut, das ist ja Stress, ja, wenn mein Partner zu mir sagt, wir müssen mal reden.
Mm. Hm? Oh ja.
Mhm. Oder gar der Chef oder die Chefin, ja?
Ja.
Wir müssen mal reden. Da kriegst du ja schon einen Puls, wenn du nur den Satz hörst. So. Das heißt, du gerätst in Stress. Außer du bist so gesund, dass du immer nur Positives erwartest. Gut, aber dann hörst du vermutlich auch so einen Podcast über Heilung nicht. Ne?
Ja.
So. Das heißt, du gerätst in Stress. Wenn du in Stress gerätst, passiert im Gehirn immer das Gleiche. Die älteren Gehirnteile werden aktiv.
Mhm.
Und die älteren Gehirnteile sind nun mal die irrationalen, angstbasierten im limbischen System, mit denen du nicht mehr klar denken kannst, die dann auf Flucht, Angriff oder Erstarrung schalten. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du schon den Satz hörst, wir müssen mal reden, kocht in dir entweder schon was hoch, Moment mal, ja?
Ja.
Ich wusste gar nichts. Ne? Oder etwas geht sofort in Deckung. Oder etwas erstarrt. Und du lässt ab sofort alles nur noch über dich ergehen. Das heißt, du bist in einer Angstreaktion. Automatisch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz bewusst bei uns bleiben. Und das ist damit gemeint. Und sagen, okay, ich bleibe im Erwachsenen. Ja? Indem ich ihn bewusst rufe. Da gibt es so eine ganz, ganz einfache Übung, die da auch gut helfen kann. Dann sind wir nicht mehr im Konzept inneres Kind und innerer Erwachsener. Sondern du stellst dir einfach vor, dass du hinter der Stirn eine Lampe einschaltest. Ja? Oder du stellst dir vor, du hättest so eine Kopflampe und die schaltest du ein, wenn du Stress hast. Das aktiviert auch so die präfrontale Kortex, ja, dass du mit deiner Aufmerksamkeit quasi vorne bleibst im Gehirn. Vorne.
Hm? Ah, okay, okay. Mhm. Ja, danke dafür. Ich finde gerade so praktische Sachen immer sehr wertvoll, die Hörer dann auch in ihren Alltag integrieren können, ne?
Ja.
Ja.
Man kann sich wirklich gut vorstellen, man hätte im Gehirn einen Schalter, ja, und bei Stress schaltet das immer automatisch nach hinten. Und von hinten kommen eben die Stressreaktionen, ja, die Fluchtreaktionen. Mhm. Das ist auch sehr gesund. Nur, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der es auch durchaus eine große Qualität ist, eben nicht gleich in den Flucht- oder Angriffsmodus zu gehen, sondern in der ganz gesunden, bewussten Vernunft zu bleiben, ja, und handlungsfähig zu bleiben und erstmal das größere Ganze zu sehen. Also die Metaebene mal sich anzuschauen, die Adlerperspektive mal einzunehmen. Und dazu hilft es wirklich sehr, wenn man sich vorstellt, diesen Schalter legt man nach vorne, dass es hinter der Stirn leuchtet.
Mhm.
Und wenn man das mal ausprobiert, merkt man sofort, wie man klarer wird, weniger emotional und irgendwie so nüchterner, nenne ich das gerne. Also so, ja, gelassener irgendwie, auch sachlicher.
Mhm. Hm? Dankeschön.
Ja, gerne.
Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Heilungsreise, schreibst du, ist das Selbstmitgefühl und die Selbstfürsorge. Wie entwickeln wir das denn?
Ja, also wenn du dir vorstellst, du gehst in die Situation zurück, in der du als Kind verletzt wurdest und kommst da nicht mit Mitgefühl, ja? Mhm. Kannst du dich ja gar nicht selber retten.
Mhm.
Hm? Wir entwickeln Selbstmitgefühl, indem wir aus dem Selbstmitleid aussteigen und eben genau diese Unterscheidung machen. Das Kind in mir hat damals diese Erfahrungen gemacht und das Kind war ein Kind. Das konnte nichts dafür. Das müssen wir uns ganz klar machen. Du als Kind, du konntest nichts dafür, wenn dir zum Beispiel keiner geglaubt hat, wenn dir was Schlimmes passiert ist, auch wenn du dich selber mal blöd angestellt hast. Du warst das Kind, du konntest nichts dafür. Das muss man sich ganz, ganz klar machen. Und es braucht auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Übung, denn die meisten Menschen, so ging es früher auch, sind Meister im Selbstverurteilen. Ja,
ja, das kenne ich auch. Sich
aburteilen und abstrafen, war es halt mal wieder zu blöd. Klar, das haben wir immer gehört, ja?
Ja.
Du kennst auch den Satz, da bist du halt zu blöd dazu.
Ja, nicht? Oder stell dich nicht so an, ja.
Ach, genau. Und wenn du lernst, bewusst deinem inneren Kind zu begegnen und dir immer wieder klarzumachen, das ist ein Kind, ja, dann entwickelst du dieses Selbstmitgefühl. Und ich sage meinen Klienten immer, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, dass ihr euer inneres Kind liebt, dann stellt euch einfach vor, es wäre wie ein kleines Tierchen, ja, das eure Hilfe braucht. Und genau dieses Gefühl brauchen wir. Das müssen wir aktivieren in uns. Diese Selbstfürsorge, die wir für andere immer so toll können. Ja, dass wir sind ja schon Meister im Fürsorglichsein für andere. Ja. Mhm. Aber unser inneres Kind braucht es an allererster Stelle. Mhm. Und es geht dann so weit, wenn du zum Beispiel dich mal ganz furchtbar fühlst, dass du dich deshalb nicht mehr niedermachst, sondern wirklich sagst, oh wow, was ist denn los? Ja, also wirklich deine beste Freundin bist oder dein bester Freund und wirklich sagst, okay, was brauchst du denn? Was hast du denn? Ja, was ist denn los? Und es ist kein Selbstmitleid. Mhm. Selbstmitleid jammerst du rum und versuchst dich bei anderen irgendwie anzuklinken. Mhm. Ja? Und dort Kraft abzuzapfen. Im Selbstmitgefühl bleibt ein Anteil in dir sehr wohl stabil und kümmert sich um den bedürftigen Anteil.
Okay.
Das, ja, das ist Selbstmitgefühl. Anzuerkennen, es gibt einen Anteil in mir, der ist gerade sehr, sehr bedürftig, sehr verletzt. Allein das anzuerkennen ist ja für die meisten Leute schon unmöglich. Ja? Ja. Ist aber ganz, ganz wichtig. Es gibt in uns einen sehr, sehr bedürftigen, verletzlichen und verletzten Anteil, ja? Ja. Der nichts dafür kann, dass er so ist. Und der auch nichts dafür kann, dass er verletzt worden ist. Du kannst nichts dafür. Ja? Und jetzt darf sich der Erwachsene, der du bist, um diesen bedürftigen Teil kümmern. Ja. Und das ist Selbstmitgefühl.
Ja, und da geht es dann auch darum, sich selbst dann nicht mehr so zu verurteilen, wenn man merkt, okay, ich brauche jetzt was, und sich das selbst dann auch zu schenken und nicht so zu sagen, ja, was brauchst du denn immer und stell dich nicht so an, ne? Sondern wirklich da auch mit sich selbst wertschätzender zu sein, ne? Mehr Selbstliebe zu kultivieren.
Und wenn wir nochmal zu dem Bild gehen, das wir ganz am Anfang hatten, diese 30 Geschenkbändel, ja, die so deine Bedürfnisse sind. Wenn du als Kind gelernt hast, dass einige dieser Geschenkbändel wertlos sind oder gar peinlich, ja, wer braucht schon so viel Liebe und ständig willst du umarmt werden oder irgendwas, ja? Mhm. Dann machen wir das als Konstrukt so weiter, als angepasstes Ich. Mhm. Ja, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und diese Selbstverurteilung kommt aus diesem Konstrukt, zu dem wir geworden sind. Ja, dieses angepasste, komische, ich möchte es nicht erwachsen nennen, sondern ja, eben dieses Konstrukt, dieses falsche Selbst, ja? Mhm. Das redet so mit sich. Mhm. Wenn du aber hingehst und sagst, okay, offensichtlich ist hier eine tiefe Bedürftigkeit und dann einfach jetzt mal mir glaubst, das darf auch so sein. Das ist gesund. Mhm. Denn deine bedürftigen Anteile wissen, was du brauchst, damit du gesund bleibst. Körperlich, emotional, physisch, mental und so weiter, spirituell. Hm? Mhm. Deine Bedürftigkeit ist im Prinzip nur Ausdruck dessen, was du halt brauchst, damit du in jeder Hinsicht stabil und gesund bleibst. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn ich verstehe, meine Bedürfnisse sind wertvoll und ich reife und ich bin ein besserer Partner, ein besserer Chef, eine bessere Mutter, ein besserer Vater, eine bessere Freundin, wenn ich mich um meine Bedürfnisse wirklich kümmere, ja? Wenn ich mich also liebe und auch liebevoll mit mir umgehe, es reicht nicht nur, mich zu lieben, ich muss auch entsprechend mit mir umgehen. Ja? Mhm. Wenn ich mir das klar mache, dann gibt es eigentlich überhaupt gar keinen vernünftigen Grund mehr, sich nicht gut um sich zu kümmern. Mhm. Bedeutet aber auch, den Schmerz darüber fühlen zu müssen, dass es früher keiner gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Ja. Hm. Nur, wenn du es heute auch nicht machst, dann setzt du halt den Schmerz einfach immer nur weiter fort.
Ja, genau.
Ja, du merkst es halt nur nicht.
Ja.
Ja, und es kostet wahnsinnig viel Kraft.
Ja. Du hast ja am Anfang so schön gesagt, und das ist auch das, was du am Ende von deinem Buch schreibst, dass wir Frieden schließen müssen mit dem, was war und ist.
Ja.
Das ist natürlich immer einfach mal so gesagt, ne? Aber wie mache ich das denn jetzt aktiv? Ja. Wie schließe ich denn Frieden mit dem, was war?
Ja, Frieden schließen kannst du erst, wenn du dich selbst aus der Situation herausgerettet hast, wenn du deinen eigenen Schmerz anerkannt hast, wenn die Situation also wirklich vorbei ist. Frieden schließen kannst du nicht, während eine Situation noch aktuell läuft. Ja? Mhm. Heißt, wenn dein inneres Kind immer wieder verletzt wird, eben zum Beispiel auch einfach durch dich selber, kannst du keinen Frieden schließen mit dem, was war. Wenn du aber sagst, okay, ich kümmere mich jetzt wirklich gut um mich, ich sehe mein inneres Kind, Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich glaube dir. Ich bin auf deiner Seite, ich rette dich. Ja? Mhm. Wenn also die Situation für das Kind, das du damals warst, tatsächlich beendet wird, indem du sie beendest, weil du hingehst und das Kind rettest. Mhm. Wenn du das für dich tust, dann kannst du bereit werden, das, was war, in Frieden hinter dir zu lassen. Du musst es nicht unbedingt vergeben. Ja? Meine Erfahrung ist, Vergebung ist schwierig, wenn der andere das nicht bereut. Mhm. Ja? In Frieden zu kommen, Frieden zu schließen mit dem, was war, halte ich für eine sinnvollere Technik, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und das kann man zum Beispiel so machen, indem man sich in der freien Natur einen Platz sucht, ja, und sagt, okay, diesen Platz erkläre ich jetzt mal zumindest für diesen einen Spaziergang zu dem Platz meines inneren Friedens. Mhm. Hm? Mhm. Und dann denke ich an mein Thema, das da gerade so schwierig war, ja, womit ich nie in Frieden kommen kann. Ja, so ganz schlimm, ganz schlimm. Auch wirklich ganz schlimm.
Ja.
Hol mein inneres Kind raus, sag, ich bin jetzt da, ich halte dich. Ja? Mhm. Und dann schaue ich, kann ich mich mit dem Thema mal auf den Platz des Friedens setzen und einfach mal nur gucken, was dann passiert. Mhm. Du musst nicht dann sagen, jetzt alles ist super, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, nein, nein. Nur mal bereit sein. Wie wäre es, wenn ich an der Stelle mal Frieden erlaube? Was ist denn dann? Mhm. Ja?
Ja.
Prozess, Frieden schließen ist ein Prozess.
Ja.
Der auch nur geht, wenn die Verletzung wirklich vorbei ist.
Ja. Ja, das ist schön auch nochmal als Impuls mit der Natur. Ich finde, Natur ist auch immer sehr heilsam.
Ja.
Und sich da bewusst die Zeit zu nehmen, auch wirklich da so mit seinem inneren Kind in Kontakt zu treten, ist sehr schön.
Man muss sich die Zeit deshalb nehmen, weil die Info ja schon wieder sonst ist, du bist nicht wertvoll für mich, ja?
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Und ich erlebe das so, das innere Kind. Ich habe oft Leute, die sagen, ja, inneres Kind habe ich schon gemacht, ne? Hab, was weiß ich, unsere liebe Steffi gelesen, ne? So, inneres Kind habe ich gemacht, fertig, ja? Und ich sage immer, du musst eine Beziehung mit deinem inneren Kind führen, das geht ja nicht weg, ja?
Das bleibt dir ja dein Leben lang, ne?
Ja, und es geht um eine liebevolle, fürsorgliche Beziehung zum inneren Kind. Immer, jeden Tag, immer. Mhm. Ja? Es hört sich jetzt anstrengend an, aber wenn man das ein bisschen praktiziert, das innere Kind ist sehr, sehr genügsam. Das will wirklich nur kuscheln und innen sein. Mhm. Es will in Wirklichkeit einfach nur in uns sein und nicht im Außen unseren Erwachsenenkram machen müssen. Und es will vor allem nicht wieder verletzt werden. Ja? Heißt, wir müssen auf das innere Kind aufpassen und dürfen nicht mehr erlauben, dass uns andere Leute beschämen und verletzen. Mhm. Hm? So. Und wenn wir diese Beziehung zum inneren Kind führen, dann ist es relativ einfach, dann irgendwann auch zu sagen, okay, ja, ich bin bereit, in Frieden mit dem zu kommen, was war. Und das macht unglaublich frei und versöhnt dann auch wirklich mit dem eigenen Leben. Und das ist erstaunlich, wie viel Kraft dann dadurch frei wird und zu wie viel man auch in der Lage ist, wenn man wirklich in Frieden gekommen ist. Mhm. Ich habe das dieses Jahr erlebt, mein Vater ist dieses Jahr gestorben. Und das war für mich schon als Kind. Also mein Vater ist einfach mein Lieblingsmensch. Ja? Das war, ich glaube, die ganze innere Kindarbeit habe ich nur entwickelt, um das zu überleben, wenn mein Vater mal stirbt. Und ich habe wirklich, wirklich aufgeräumt mit ihm, habe mein inneres Kind immer wieder aus den Situationen rausgeholt, in der er mich verletzt hat. Ne? Der war schon sehr cholerisch und sehr charismatisch, sehr, sehr liebevoll auf der einen Seite, aber er konnte auch wirklich, ja, wirklich so skorpionartig zustechen, genau dahin, wo es wehgetan hat. Nicht lustig. Ja? Mhm. So. Und aus all diesen Situationen habe ich mein inneres Kind rausgeholt. Also ich habe die kleine Susi, bin da hingegangen als die Erwachsene, habe die kleine Susi in den Arm genommen und habe zu meinem Vater, den ich so liebe, in Gedanken als Erwachsene gesagt, das erlaube ich dir nicht. Ja? Mhm. Das geht nicht. Ich nehme sie dir weg an der Stelle. Die Kleine gehört zu mir. Mhm. Und dadurch war ich in den letzten Jahren mit meinem Vater in einem sehr, sehr tiefen Frieden, weil er mein inneres Kind nicht mehr verletzen konnte, weil die Kleine, die habe ich da gar nicht mehr, ja, die musste keine Liebe und Anerkennung mehr von ihm erbetteln, weil die bei mir in Sicherheit war. Mhm. Ja? Das heißt, ich konnte aus der Erwachsenen heraus mit ihm einfach eine sehr liebevolle Beziehung führen. Und als er dann starb, hatte ich wirklich das Gefühl, die Kleine in mir, Die bleibt geschützt. Die flippt nicht völlig aus. Natürlich trauert die und jetzt Weihnachten wird jetzt schwierig. Aber die dreht nicht komplett durch, weil die hat ja mich.
Mhm. Ja.
Ja. Also diese Arbeit hat einen ganz konkreten Segen, eine ganz konkrete Auswirkung auf den Alltag, auf das Normale. Man kann dann mit schwierigen Situationen plötzlich ganz, ganz, ganz anders umgehen, weil es der Erwachsene tut. Ja. Ja, der echte Erwachsene.
Ja? Ja. Ja, danke fürs Teilen auch nochmal von dieser sehr persönlichen Geschichte. Danke dir.
Ja, da habe ich wirklich gemerkt, wie diese Arbeit trägt. Also wirklich, Leute, ich sag euch, wenn ich das überlebe, dass mein Vater stirbt,
ja,
durch diese innere Kindarbeit, dann überlebt man alles. Ehrlich, muss ich wirklich sagen. Das war echt ein Wunder. Ich habe wirklich gedacht, es kann nicht sein, dass es so trägt. War aber so. Ist so.
Da hast du dich jetzt sozusagen 20 Jahre lang drauf vorbereitet.
Ehrlich gesagt, ja.
Mhm.
Ehrlich gesagt, ja. Immer in dem Wissen. Also es war mir nicht bewusst. Aber in dem Moment, ich habe das allererste, was ich gemacht habe, war, ich habe sofort mein inneres Kind nach innen geholt. Ich arbeite dann schon auch sehr spirituell, ja. Das erzähle ich jetzt denen, die spirituell arbeiten. Ich habe dann auch erlaubt, dass die Seelenanteile meines inneren Kindes, die sagen, wenn der Papa geht, gehe ich mit, dass die gleich auch mit ihm mit durften. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber ich habe sofort meine innere Kleine zu mir geholt und habe gesagt, egal was passiert, ich bin da, ich halte dich.
Mhm.
Und damit war der Schmerz riesig, aber nicht bodenlos.
Mhm.
Es war nicht der Schmerz des Kindes, denn die Kleine, ich sag dir, die wäre verrückt geworden. Ich liebe meinen Vater wirklich über alles.
Mhm.
Ja? Die hätte das nicht ertragen.
Mhm.
So, da habe ich wirklich gemerkt, was es ausmacht, wenn man sich selber um sein inneres Kind kümmert. Was das für ein Segen ist, wenn man darum weiß.
Mhm. Ja, schön zu hören, wie auch so die Arbeit, die du selbst so mit anderen machst, wie du die selbst auch lebst. Das finde ich immer sehr schön und authentisch auch.
Ich lebe das zutiefst. Ich habe die aus eigener Not auch für mich entwickelt.
Mhm.
Das war so eine, haben wir noch Zeit? Darf ich das erzählen?
Mhm, gerne.
Das war in den 90ern. Ich sage jetzt, ich habe das für mich entwickelt. Das heißt nicht, dass andere das nicht auch machen, aber ich habe es nirgendwo gelesen, das war eben einfach plötzlich so. Ich habe in den 90ern sehr verzweifelt bei meinem Vater in seiner Firma gearbeitet. Der hat eine Gesellschaft für technische Informatik gehabt und wir haben irgendwelche Datenkabel gemessen. Damals fing das gerade so an, dass die großen Banken Computer gekriegt haben, also so richtig Breitbandzeugs. Und wir haben eine Technik gehabt, um die verlegten Kabel dort zu messen, dass die auch wirklich die Informationen so weitergeben, wie sie sollen. Ja? So, bla bla bla. Egal, ich stand jedenfalls in Frankfurt im 29. Stock in der Dresdner Bank. Und der Ingenieur, der sich um das Ganze kümmern sollte, kam nicht. Und ich stand dann da als die Tochter meines Vaters und sollte jetzt irgendwie den Leuten dort erklären, was wir da machen und warum wir das machen, und war natürlich völlig überfordert. Und ich war ernsthaft überfordert. Gab kein Handy, hatte keine Möglichkeit anzurufen, war ja Baustelle. So. Und ich war wirklich, wirklich verzweifelt. Wirklich. Also diese tiefe Verzweiflung einer ältesten Tochter, die ihrem Vater gefallen will, völlig überfordert ist, ja, so. Mhm. Ne? Gleichzeitig co-abhängig ist, mit einem massiv hohen Anspruch, so ein Leistungskind, völlig überfordert. Okay. Und dann auf einmal, ich kann es nicht sagen, woher das kam, habe ich gemerkt, da steht die kleine Susi, die Angst hat, von ihrem Vater geschimpft zu werden und das ist noch viel schlimmer, die Angst hat, dass durch ihre Schuld die Firma des Vaters irgendwie blöd dasteht.
Mhm.
Ne? Das Schimpfen war noch nicht mal das Schlimme,
mhm,
sondern diese Angst, jetzt meinen Vater quasi in Schwierigkeiten zu bringen. Und plötzlich habe ich gemerkt, da steht die Kleine. Und da habe ich, weiß nicht, wie ich drauf kam, gesagt, okay, Schätzchen, du gehst jetzt mal spielen. Und ich habe mir so ein viktorianisches Kinderzimmer vorgestellt. Meine Kleine steht auf so ein Zeugs, ja? Ganz vielen Puppen und so ein Kram. Ich kann es jetzt nicht ändern, es ist halt so. Und habe die in dieses zauberhafte Zimmer geschickt und habe gesagt, und da bleibst du jetzt drin. Und die wollte so vehement wieder raus und sich doch um alles kümmern, der musste ich sogar einen Wächter vor die Tür stellen, habe gesagt, du bleibst da jetzt drin, die Große macht das.
Mhm.
Und plötzlich konnte ich ganz klar denken, konnte die Situation meistern, ja? Konnte auch sagen, es tut mir leid, ne? Der Ingenieur ist jetzt gerade nicht da. Ne? Also ich konnte plötzlich einfach vernünftig, erwachsen, angemessen, sachlich reagieren. Und dieser, das war wie ein Geistesblitz. Es war alles innerhalb von 2 Minuten, während ich in dieser Situation da war.
Mhm.
dieses plötzliche Merken, wie was in meinem Hirn umschaltet. Und dass ich bewusst dafür sorgen kann, dass die Kleine in mir nicht im Außen agiert. Mhm. Das war wie so eine Erleuchtung für mich. Das heißt nicht, dass andere das nicht genauso. Ich weiß, ne, es gibt ja viele Therapeuten, aber dieses bewusste in den Erwachsenen schalten, aber dem inneren Kind dabei gleichzeitig einen guten Platz geben. Mhm. Ja, nicht einfach nur umschalten, sondern erst sorge ich für die Kleine und dann kann die Erwachsene rausgehen. Das hat wirklich alles verändert. Mhm. Seit der Zeit schreibe ich darüber, arbeite ich damit, habe jetzt bestimmt mindestens 8 Bücher zu dem Thema geschrieben und arbeite, also entwickle das einfach immer weiter, ne, und feile das immer mehr aus und wende das auf viele, viele, viele Situationen an. Aber das Kernstück ist immer das Gleiche. Sorge dafür, dass dein inneres Kind in dir an einem wunderschönen Ort in Sicherheit ist, mhm, und geh dann als der Erwachsene nochmal in die Situation rein.
Oh, schön, danke fürs Teilen von dieser Geschichte.
Ja.
Dann kommen wir jetzt auch schon zu den 4 Fragen am Ende, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Die erste Frage ist, was sind deine 3 größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
Die allerwichtigste ist Carpe Diem. Das klingt so lapidar, aber nein, nutze den Tag. Mhm. Schieb nichts auf die lange Bank, mach, was ansteht. Und die zweite schließt sich da gleich an. Die ist jetzt nicht besonders, ich sag's einfach, die heißt Get Shit Done. Und das bedeutet, kümmere dich um dein Kram. Schieb nichts auf die lange Bank. Mach auch die unangenehmen Sachen, sonst holen die dich von hinten ein. Und das führt dazu, wenn du das machst, ja, dieses nutze den Tag und kümmere dich um deine Angelegenheiten, dann ist so das dritte: Folge wirklich deinem Herzen. Das ist dieser blöde Spruch, folge deinem Herzen, aber ich meine damit wirklich zutiefst. Nimm ernst, was dich berührt. Nimm ernst, wofür du brennst. Mach das. Setz das wirklich um. Red nicht nur drüber. Mach das. Das gehört auf die Prioritätenliste ganz, 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 ganz oben hin. Mach das, wofür du wirklich brennst. Erfüll dir deine Wünsche und Träume. Mach das. Folge deiner Liebe. Wirklich. Das klingt immer so lapidar, aber ich meine das zutiefst ernst. Mhm.
Danke fürs Teilen.
Ja.
Was bedeutet für dich Heilung?
Handlungsfähig zu werden. Und in jeder Situation aus meiner eigenen inneren Wahrheit heraus handeln zu können, weil ich nicht mehr getriggert bin von irgendwelchen inneren, ungeheilten Themen. Mhm. Also für mich bedeutet Heilung Freiheit.
Ja, schön. Es ist so schön bei dieser Frage, was ich da immer für tolle Antworten bekomme. Ich bin jedes Mal wieder von den Socken. Also Wahnsinn.
Das sieht bestimmt auch jeder ein bisschen anders, ne? Je nachdem,
total,
wo man
seine Affinität
hat. Ja, ja, ja.
Genau, je nachdem, wo man auch der Experte für ist oder in welchem. Ja, ja, total. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
Oh mein Gott, meinst du jetzt wirklich komplett und total global oder so?
Wie du möchtest, also auch gerne global. Also eine Sache, du hättest einen Wunsch frei, was du auf der Welt ändern kannst und kannst dich für eine Sache entscheiden.
Das ist jetzt aber echt eine schwierige Frage. Oh Gott, jetzt muss ich mit einem Satz die Welt retten. Warte mal, lass mir, habe ich mal eine Sekunde
kurz? Ja, gerne.
Ja, kriegt einfach mit, alle Menschen, kriegt mit, dass wir mit allem verbunden sind und dass alles Bewusstsein hat. Das klingt jetzt auch wieder so lapidar, das weiß ich. Aber nein, alles hat Bewusstsein, kommuniziert mit allem. Und ganz, ganz, ganz viel findet nur deshalb, ist nur deshalb so schlimm, weil man glaubt, man wäre davon abgespalten.
Ne? Ja.
Kommt es auch nur ein bisschen rüber, was ich meine?
Ich glaub, es kommt rüber, ja. Ja. Da geht es ja auch, in dem Podcast geht es ja auch darum, dieses Ganzheitliche. Dass Körper, Geist und Seele und die Natur und wir Menschen und alle miteinander eben verbunden sind.
Genau. Wir gehen so mit dem Außen um, wie wir mit unserem inneren Kind umgehen.
Mhm. Ja.
Wir gehen mit der Natur genauso um, wie wir mit unserem inneren Kind umgehen und mit unseren Tieren auch. Mhm. Und in dem Moment, in dem du dich um dein inneres Kind kümmerst und ins Mitgefühl, ich glaube, das ist das, was ich sagen möchte, wenn ich was, ach, wir sind bei dem Wunsch frei, gell? Mhm. Ja, mehr echtes Mitgefühl für alle. Das aus dem Mitgefühl heraus agieren. Das ist das, ja. Bewusstheit und Mitgefühl, das wünsche ich mir. Mehr für die Welt. Mhm. Ja, große Frage.
Ja, ich weiß. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
Bei meinem Pferd.
Schön.
Bei meinem Pferd und bei meinen Katzen, bei meinen Tieren.
Du hast ja auch ziemlich viele Tiere, ne?
Weil ich Tiere brauche.
Mhm.
Ich hab 5 Katzen und ich habe ein Pferd und mein Partner hat auch ein Pferd. Und ich kann nicht ohne Tiere leben. Also ich bin unausstehlich ohne Tiere. Wirklich.
Dann ist es gut, dass du so viele hast.
Glauben Sie. Das ist so eine bestimmte Anzahl. Nein, ich liebe Tiere über alles und merke einfach, diese Verbindung zu den Tieren, die ist mir wirklich lebensnotwendig. Ja?
Ja.
Wirklich. Mhm.
Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Wie erreichen dich die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
Oh, die einfachste Möglichkeit ist wirklich über meine Homepage oder über Facebook und am besten über die Homepage und mir da einfach eine Nachricht schreiben. Ich gebe auch gerne meine E-Mail-Adresse. Jetzt gerade hier oder willst du die irgendwo aufschreiben?
Ja, kannst du gerne durchgeben, dann nehme ich die mit auf.
Ja, das ist Susanne Hühn mit H-U-E-H-N natürlich, @aol.com. Und ich reagiere immer sehr, sehr schnell auf E-Mails. Mir ist es am allerliebsten, ihr schreibt mir einfach eine Mail. Wenn ihr euch für Seminare interessiert, schaut auf meine Homepage. Das sind die Angebote, die ich bis jetzt fürs nächste Jahr habe. Das sind noch nicht viele, weil wir in so einem Wandlungsprozess gerade sind, dass ich das Gefühl habe, da entstehen so viele neue Sachen. Ich möchte noch gar nicht so allzu viel planen. Das geht im Moment gerade ganz vielen Leuten so.
Ja, das habe ich auch schon gehört von anderen Menschen. Das ist ja spannend, dass es bei dir auch so ist.
Ja, wir sind so in einem Shift. Da entsteht gerade so viel neues Bewusstsein, dass ich sogar so weit gehe zu sagen, selbst die Berufung kann sich verändern. Und deshalb möchte ich nicht das, was ich bis jetzt gemacht habe, natürlich biete ich das jetzt für nächstes Jahr an, ne? Inneres Kind-Seminar, Januar, Februar, März. Aber ich möchte ganz viel Raum haben, auch dafür, dass ich völlig Neues zeigen darf. Denn wir sind gerade mitten in diesem Wechsel, in diesem Umbruch. Und da braucht es für nächstes Jahr viel Raum, dass das dann auch einfach gelebt werden kann. Das geht wirklich ganz vielen so. Und wir dürfen auch gerade wirklich den Mut haben zu sagen, nein, im Moment weiß ich noch nicht genau, wie es nächstes Jahr weitergeht. Denn ich bin ganz, ganz sicher, wir werden es bald wissen. Und dann brauchen wir freie Zeit, um es dann auch zu machen.
Ja, oh, das ist nochmal ein toller Schlussimpuls. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Susanne, für dieses wundervolle Interview. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ich übergebe das letzte Wort an dich.
Ja, dann danke ich euch von ganzem Herzen, dass ihr uns eine Stunde eurer kostbaren Lebenszeit geschenkt haben. Und ich kann nur hoffen, dass wir uns da mit dem, was wir euch jetzt gesagt haben, da als würdig erweisen, dass ihr uns dieses kostbare Geschenk gemacht habt. Dankeschön.
Dankeschön und tschüss, ihr Lieben. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena.